Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Couchsurfer Stefan Orth. Er reist durch die Welt, übernachtet bei privaten Gastgebern und schreibt Bücher über Land und Leute. Willkommen.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Sie haben mal geschätzt, dass Sie mittlerweile auf über 300 Mal Couchsurfing kommen, Herr Orth. Sie sind über 1,90, bisschen lang für viele Couchen. Kriegen Sie manchmal auch ein Bett?
Ja, manchmal ist tatsächlich auch ein Bett dabei. Ich sag mal so in 50% der Fälle tatsächlich. Couch ist es gar nicht so oft. Das ist einfach der Name der dazugehörigen Webseite. Ich hatte Luftmatratzen auf dem Boden. Ich hatte ein Zelt. Alles eigentlich erlebt, was es so an Untergrund gibt. Auf dem Teppich habe ich geschlafen, oft auf der Couch auch. Also alles an Komfort war bisher dabei.
Aber der Rücken ist schon hart im Nehmen, oder?
Ja, es wird schlimmer tatsächlich. Also vor 15 Jahren ging das etwas einfacher. Inzwischen merke ich so nach 3 Wochen Dauer-Couchsurfen schon, dass das Alter sich da bemerkbar macht.
Stefan Orth ist unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Couchsurfing in China durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht. So heißt das neue Buch von Stefan Orth. Herr Orth, sorry für mein Chinesisch, Xiaobai gewidmet ist. Wer ist denn das?
Ja, das ist ein Hund, der mir bei einem Gastgeber tatsächlich als Willkommensmahl serviert wurde. Und das war eine ganz, ganz fürchterliche Situation. Ich konnte da irgendwie nicht raus. Der Hund war schon geschlachtet, als ich ankam. Und am Ende, das Einzige, was ich noch tun konnte, war, ihm dieses Buch zu widmen.
Man kann dann auch nicht ablehnen, wenn einem plötzlich Hund angeboten wird.
Ja, nicht wirklich. Und es war eben tatsächlich als ganz besondere Spezialität für mich als Ehrengast gedacht, und die ganze Familie saß im Kreis um den Wok herum und hat auch immer sehr dazu gedrängt, weiter zu essen. Also im dörflichen China ist das ja nicht so, dass man einfach in Ruhe gelassen wird beim Essen, sondern es wird immer sehr gedrängt, dass man sich mehr und mehr nimmt, und ja, da war kein Entkommen sozusagen.
Zu spät, der Hund war leider schon im Topf. Passiert sowas beim Couchsurfen öfter?
Natürlich gerät man in manche Situationen, also gerade wenn es um kulinarische Dinge geht. Also in Neuseeland habe ich es zum Beispiel mal erlebt, bei einer Maori-Familie habe ich da gewohnt, und da ist es eben auch Sitte, dass der Gastgeber das erste Mal serviert, und in dem Fall war das Seeigel roh, direkt aus dem Meer gefischt, einfach so roher Seeigel, faustgroß, so ein Ding mit so lilafarbenem Glibberzeug drin, und da musste ich dann eben auch durch. Also das kommt schon mal vor, dass man so was erlebt. Man muss da ein dickes Fell haben in der Hinsicht.
In China sind Sie nicht nur einmal für Ihr Buch gereist, sondern Sie waren insgesamt 5-mal in diesem Riesenreich. Waren Sie jedes Mal in einem anderen Land?
Gefühlt schon, ja. Also meine erste Reise war 2008, kurz vor den Olympischen Spielen damals. Und wenn man das mit heute vergleicht, allein die Stadt Peking, was sich da getan hat, wie viele Neubauten entstanden sind, wie viele neue Technologien auch in den Alltag integriert wurden. Also ist das Land, fühlt sich wirklich sehr verändert an, und sogar im Zweijahresrhythmus tut sich wahnsinnig viel.
Sie reisen ja häufig durch Länder, aus denen, ich sag mal, selten gute Nachrichten kommen. Durch China, durch Russland, durch den Iran. Warum suchen Sie sich gerade diese Länder aus?
Ich habe gerade in diesen Ländern das Gefühl, dass ich den Leser noch überraschen kann mit Geschichten aus dem Alltag, mit Dingen, die man vielleicht nicht so erwartet. Und das macht es für mich einfach unglaublich spannend. Also aus den Nachrichten erfahren wir viel über die große Politik, über Katastrophen, über Extreme, aber der Alltag kommt nicht so oft vor. Und das ist eben dann mein Revier sozusagen, und da finde ich meine Geschichten. Und oft ist es dann doch überraschend, wie freundlich einerseits solche Orte sein können, die vielleicht ein bisschen Angst machen, und wie ähnlich auch der Alltag unserem Alltag ist. Und ich finde das ganz wichtig, da auch mal den Fokus drauf zu legen.
Und dann korrigiert sich auch ein bisschen das übliche Nachrichtenbild, was ja in China eigentlich von 2 Themen geprägt ist: einmal Menschenrechte und Wirtschaft. Also wenn man hier in Deutschland Nachrichten über China hört, mehr erfährt man eigentlich nicht.
Ja, absolut. Natürlich bekommt man noch eine ganz andere Ebene mit oder man versteht auch viel mehr, wo manches herkommt, warum die Chinesen so denken, wie sie denken und wie halt das Gesamtsystem funktioniert. Man kann nachher viel besser einordnen, was diese Nachrichten bedeuten. Es sind natürlich immer die Extreme, die in den Nachrichten vorkommen, die auch vorkommen müssen. Es ist ja ganz wichtig, über diese Entwicklung zu berichten. Und China wird einfach immer wichtiger. Eigentlich ist China viel zu wenig in unseren Medien noch präsent, wenn man es, wenn man mal die globale Bedeutung des Landes sich anguckt. Also das, da ist schon, da gibt es schon noch viel zu erzählen.
Ist inzwischen eine Hightech-Supermacht, das chinesische Reich. Und ihr wichtigstes Hilfsmittel auf Reisen scheint mir auch das Handy zu sein. Hat man denn in China im ländlichen Raum überall Empfang oder ist das so wie in Deutschland?
Es ist tatsächlich besser als hier, gerade im ländlichen Bereich. Also mit einer chinesischen SIM-Karte hat man viel weniger Funklöcher gefühlt, als man das hier hat. Das ist schon interessant zu sehen.
Was denken denn Ihre Gastgeber über Deutschland? Was erfahren Sie über uns, wenn Sie reisen?
Also ja, das ist immer ganz besonders interessant, wenn die Gespräche auf Deutschland kommen. Erstmal haben die Deutschen den Ruf, sehr, sehr ordentlich zu sein, gewissenhaft gute Technologie herzustellen. Also dass man BMW, Mercedes und Bosch auch durchaus trauen kann, dass das absolut tolle Sachen sind. Also man genießt doch einen recht hohen Respekt als Deutscher in fast allen Ländern, die ich bereist habe bisher. Das geht hier vielleicht auch manchmal unter, das kriegt man hier nicht so mit im Alltag. Aber generell ist das Ansehen der Deutschen doch sehr positiv.
Und worüber haben Sie gestaunt? Womit hätten Sie überhaupt nicht gerechnet in China für sich selber? Also von Ihrem China-Klischeebild aus gesehen.
Ja gut, ich war jetzt ja schon dreimal dort gewesen, deswegen wusste ich ungefähr, was mich erwartet. Also das Buch war die vierte Reise, danach war ich ein fünftes Mal noch dort.
Aber wenn man nicht staunt, kann man nicht schreiben und erlebt nichts.
Absolut, ja. Also immer wieder erstaunlich das Tempo dieser Entwicklung. Also das nutzt sich auch nicht ab. Wenn man sieht, wie viele Hochhäuser dort entstanden sind in kürzester Zeit, diese Gruppierungen von 10 oder 20 neuen Hochhäusern, alle mit 12 bis 15 Stockwerken, alles nagelneu, dann wie die Technologie vorankommt, wie zum Beispiel jetzt schon jeder zweite Chinese mit dem Handy bezahlt. Also ich habe ganz viele junge Leute getroffen, die gar nicht mehr mit Bargeld aus dem Haus gehen, jemals, die halt alle Finanztransaktionen mit dem Handy machen. Und da hat man das Gefühl, man hat eine Reise in die Zukunft gemacht. Bei uns wird das noch 4 Jahre dauern, bis das so verbreitet ist. Es wird kommen.
Aber das heißt, Sie, der Europäer, sind dann der Dino.
Absolut. So habe ich mich, wenn ich da anfange, Bargeld rauszukramen, Banknoten und dann auch noch eine Minute brauche beim Abzählen, gerade am Anfang der Reise, dann fühle ich mich echt wie aus der Steinzeit.
Stefan Ort ist Couchsurfer sozusagen von Berufswegen. Er bereist fremde Länder als privater Gast und schreibt darüber. Herr Ort, eben haben Sie uns erzählt, wie Hightech-mäßig China zurzeit ausgestattet ist und dass Ihnen das manchmal ganz merkwürdig vorkommt. Nun ist China ein ziemlich kontrollwütiges Land. Merkt man davon, wenn man als Couchsurfer durch die Lande reist?
Natürlich nimmt man die ganzen Überwachungskameras wahr, die überall sind. Es gibt über 200 oder inzwischen wahrscheinlich 300 Millionen im ganzen Land. Es gibt Städte, die quasi komplett damit ausgestattet sind. Also jede öffentliche Straße ist per Kamera überwacht. Teilweise absolutes Hightech-Zeug mit Gesichtserkennung. Und absolut auf die Spitze getrieben wird es eben in der Provinz Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren wohnt. Und da fühlt es sich schon sehr wie einem dystopischen Science-Fiction-Film an. Also das ist absolut gruselig.
Und was ist daran Science-Fiction?
Also man hat halt zum Beispiel Ürümqi, die Hauptstadt. Dort sind alle 100 Meter Polizeiwachen. Es gibt ein Gesetz, dass quasi alle 100 Meter eine Wache stehen muss. Dann überall die Kameras, überall Metalldetektoren, wenn man in einen Supermarkt muss. Ständig muss man seinen Pass vorzeigen. Es werden die Handys kontrolliert, ob da irgendwelche Apps installiert sind, die kritisch sind. Und es wird kontrolliert, wie viele Küchenmesser man kauft.
Wie kann man das kontrollieren?
Ja, also,
man geht in den Laden und kauft ein Küchenmesser.
Und muss eben seinen Ausweis zeigen und da ist dann registriert, wie viele man schon besitzt. Jeder, der mehr als 2 Küchenmesser in den letzten paar Jahren gekauft hat, ist eben dann schon terrorverdächtig sozusagen. Mhm. Also das ist Wahnsinn, wie weit diese Totalüberwachung gehen kann. Und dort erlebt man eben ja eine Extremform davon. Und jeder, der eben ein bisschen gegen die Regeln verstößt oder wer auch nur zu muslimisch ist, also wer 3-mal am Tag in die Moschee geht, muss damit rechnen, dafür im Umerziehungslager zu landen, wo man dann Monate verbringt.
Ist es auf dem Land beschaulicher? Wäre das Klischee?
Ja, ach, es geht. Es kommt drauf an, wo. Also geschäftig ist es eigentlich überall, auch in den Dörfern, wenn man da auf so einen Markt geht oder so, ist natürlich auch immer da viel los. Eine andere Art von Geschäftigkeit möglicherweise. Mhm. Aber so die ganz beschaulichen Orte muss man ein bisschen suchen.
Wie lange bleiben Sie eigentlich bei Ihren Gastgebern als Couchsurfer?
Also ich habe mir so einen Rhythmus angewöhnt von so 2 bis 3 Nächten pro Gastgeber. Das hat sich sehr bewährt, weil einerseits will ich natürlich den Leuten nicht auf die Nerven gehen und gleich mich da für 2 Wochen einquartieren. Andererseits wäre jetzt ein Tag zu wenig, um jemand richtig kennenzulernen und dann richtig gute Gespräche auch zu führen, um nachher dann wirklich ein Porträt auch über diese Person schreiben zu können, sind so 3 Tage schon sehr, sehr wertvoll.
Ist man nicht schnell, ich sag mal, völlig durch? Also immer wieder Smalltalk à la Where are you from? Und how nice. Irgendwann ist man doch wahrscheinlich alle.
Ja, absolut. Also das hat man ja, kennt man von Backpacker-Reisen auch schon im Hostel, wenn immer wieder dieser Smalltalk kommt und letztes Reiseziel, nächstes Reiseziel, wo man herkommt, ist langweilt. Das ist die ersten 3 Male wahnsinnig spannend und nutzt sich dann sehr schnell ab. Wenn ich jetzt 3-4 Wochen am Stück von einem Gastgeber zum nächsten reise, ist es auch sehr anstrengend mit der Zeit und ich muss natürlich irgendwie im Kopf diese Frische behalten, dass ich neugierig bleibe und natürlich will ich ein guter Gast sein. Auch ich meine, die tun mir einen riesigen Gefallen und ich kann jetzt nicht nach 2 Minuten im Zimmer verschwinden und die Tür hinter mir schließen und einfach mal für mich sein. Sondern will ja auch interagieren. Also deswegen, manchmal mache ich schon 2 Tage Pause und bin dann im Hotel, um wieder so ein bisschen den Akku aufzuladen.
Wie ist das eigentlich? In Iran zum Beispiel ist Couchsurfing offiziell verboten. Trotzdem gibt es Plattformen, da bieten tausende Menschen genau das an. Wie geht das zusammen?
Ja, im Iran ist der Umgang mit Gesetzen generell so ein bisschen improvisatorischer. Die Leute sind es sehr gewohnt, gerade junge Leute, Gesetze zu brechen, wenn keiner hinguckt. Sobald die Tür zu ist zu Hause, werden Partys gefeiert, man trinkt Alkohol, man lästert über die Religion oder die Regierung. Das passiert alles, aber eben nur, wenn niemand hinguckt. Und da ist eben Couchsurfen nur noch eine weitere Variante davon. Und viele Menschen sind dort wahnsinnig interessiert an Europa, am Westen, daran, wie wir die Welt sehen. Und sehr, sehr besonders euphorische Gastgeber habe ich dort erlebt. Also
Tür zu, Start raus, Leben fängt an.
Ja, ganz genau. Also das ist eben die Absurdität. Die Freiheit ist am größten, wenn man von 4 Wänden umgeben ist. Und das ist ganz besonders speziell in dem Land. Also in keinem Land habe ich so stark die Unterschiede zwischen öffentlichem und privatem Leben erlebt.
Sie haben aber auch Erlebnisse gehabt, da fragt man sich so ein bisschen, wie kommt man hier wieder raus? Ich las von einem Besuch in einem Dorf, wo eine Art Sekte lebt. Da waren 5000 Leute fest davon überzeugt, den wiedergeborenen Jesus zu kennen. Wie haben Sie sich denn da verhalten in der Situation, wo man denkt, ich bin hier unter Leute gefallen, die doch ein bisschen reichlich durchgeknallt sind?
Ja, das ist das Interessante. Das war in Russland, im tiefsten Sibirien eben, wo diese Gruppierung lebt, in 5 verschiedenen Dörfern. Und so Dinge klingen von Weitem immer durchgeknallt. Wenn man dann dort ist, sieht man doch vieles Normales auch. Das, im Prinzip sind das so 5 Ökodörfer, wo die Menschen sehr nachhaltig leben, versuchen ihr eigenes Getreide anzupflanzen, versuchen von dem zu leben, was sie selber herstellen können dort, also wirklich autark zu sein. Also das Gefühl ist eher, dass man in so einem Ökodorf gelandet ist. Und den religiösen Teil dazu, der ist natürlich schon etwas speziell, also mit sehr vielen so Beratungssessionen, wie man richtig handelt und wie man falsch handelt. Und alles ist fokussiert auf diesen Sektenführer, der auch von UFOs und vom Weltuntergang redet. Also das ist dann schon sehr speziell, aber der Alltag wiederum war doch sehr angenehm dort.
Haben Sie je vor Gastgebern Reis ausgenommen? So, Allah, das geht jetzt gar nicht. Oder ich fühle mich hier nicht sicher?
Zum Glück hatte ich so eine Situation noch nicht. Man muss natürlich schon ein bisschen an Sicherheit denken. Und einmal hatte ich in Russland, auch in Wladiwostok, hatte ich die Situation, dass der Mitbewohner des Gastgebers ein ganz schlimmer Rassist war, der auch jede Verschwörungstheorie glaubte und davon auch den ganzen Tag reden wollte und sich auch nicht auf Diskussionen irgendwie einließ. Er meinte immer, das kann man doch googeln und das stimmt so, wie ich das sehe. Und also das war schon richtig schwierig. Ich wäre normalerweise da nach einem Tag abgereist, aber da ich für ein Buch unterwegs war und genau an dem Punkt am Ende der Reise dachte, jetzt noch so einen richtigen Vollidiot kann ich dramaturgisch total gut gebrauchen, dann bin ich deswegen quasi die 3 Tage dort geblieben, um drüber schreiben zu können.
Stefan Orth setzt sich vielem aus, schreibt viele sehr besondere Reisebücher, zuletzt eines über seine Erfahrung als Couchsurfer in China. Aber Herr Orth, Ihr Erstling, Ihr absoluter Erstling, Ihr Opus 1 ist noch unveröffentlicht bislang.
Ja, das ist richtig. Mit 6 Jahren habe ich ein Buch geschrieben, das hieß Die 10 Soldaten. Und da geht es um 10 Soldaten in China, lustigerweise. Also da schließt sich der Kreis total, die so ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen im Land und dann gegen Verbrecher kämpfen und Drachen besiegen und so. Also ganz, ganz wilde Szenen kommen vor. Ein hochinteressanter Einblick in die Fantasie eines 6-jährigen Kindes.
Hatten Sie gerade Jim Knopf und die wilde 13 gelesen oder wie kam der kleine Junge auf dieses Land?
Ja, tatsächlich. Das war wirklich der Einfluss. Meine Eltern haben das abends mal vorgelesen und dadurch hatte ich China im Kopf. Gerade zu dem Moment, ich weiß nicht, wo diese 10 Soldaten dann herkamen und warum es relativ brutal ist. Frau Malzahn und China kommt eben vor und ja, irgendwie hat sich das dann da vermischt und ich habe dann nur in Großbuchstaben geschrieben und ganz viele Fehler sind natürlich drin, also es sieht schon abenteuerlich aus, aber mein Vater hat das später dann mit Schreibmaschine nochmal ins Reine geschrieben und es waren 10 DIN A4 Seiten immerhin, also doch ein durchaus großes Werk.
Also für ein Bilderbuch reicht's.
Für ein Bilderbuch wird es reichen, gute Idee eigentlich.
Verlag wird noch gesucht. Die Familienurlaube, die gingen dann eher friedlich an die Ostsee oder wie sind sie groß geworden?
Ja, also hauptsächlich Frankreich, Italien, viel auch so zu archäologischen Städten oder zu gotischen Kathedralen. Ich konnte bald keine Kathedralen mehr sehen auf diesen Reisen. Also komme eben aus einer sehr, aus einer Bildungsfamilie sozusagen. Mein Vater war Professor für alte Geschichte, meine Mutter Musiklehrerin und es ging sehr oft zu römischen Ausgrabungen dann in Europa.
Und Stefan Orth wollte Rockstar werden. Ist das Gegenwehr?
Ja, ich glaube schon. Also ich war dann, so eine gewisse Gegenwehr habe ich entwickelt und wollte was anderes. Habe dann so der klassischen Musik so ein bisschen abgeschworen. Also ich habe erst auch Geige gelernt, dann klassische Gitarre. Dann aber bin ich auf E-Gitarre gewechselt und wollte reich und berühmt als Rockstar werden. Ja.
Und warum hat das nicht geklappt?
Ja, das frage ich mich bis heute. Also, ich hatte eine Band und wir haben das schon sehr ernsthaft betrieben, so 6-7 Jahre lang. Wir hatten auch einen Plattenvertrag mal und haben eine CD dann veröffentlicht, waren auch mal im Radio damit, haben viele Konzerte gespielt in Deutschland.
Ich will mal im Archiv nach Ihnen.
Ja, wenn Sie das noch hätten, ist es wahrscheinlich irgendwo noch da. April Days hieß die Band.
Okay, merke ich mir. Aber wenn Sie unterwegs sind, Herr Orth, spielen Sie dann womöglich einen auf bei Ihren Gastgeber? Familien. Über Musik kommt man doch ganz schnell und oft auch ohne Sprachprobleme mit Menschen in Kontakt.
Ja, das ist absolut fantastisch, wenn ich das Glück habe, bei Musikern zu Gast zu sein. Zum Beispiel habe ich oft schon ganz tolle Jam-Sessions erlebt. Manchmal habe ich auch so eine kleine Art Reisegitarre dabei. Und ja, das ist ein totaler Eisbrecher. Und gerade das hat mir schon manchmal so einen Einblick erlaubt, der ganz toll war. Im Iran zum Beispiel war ich in Isfahan auf einer Musikschule und habe dann plötzlich wurde ich auf die Bühne gesetzt und musste Gitarre spielen vor 40 Schülern oder so. Und dann haben die mir aber alle ihre Instrumente gezeigt und mir auch was vorgespielt. Also das war ein wahnsinnig toller Austausch dann.
Spannen wir nochmal zurück den Bogen zu einer Kindheit in Wuppertal, glaube ich. Mhm. Und zu dem Jungen, der von weiten Ländern, von weit entfernten Ländern träumt. Wo kommt das Reisegehen her in einer Familie, die sie eher durch Kathedralen schleppt?
Ja, gute Frage. Also bei mir in der Familie sagen alle, dass es von meinem Großvater kommen muss, weil der so in seinen 20ern, so mit Mitte 20, hat er eine Expedition nach Grönland gemacht, hat das Inlandeis durchquert mit so einer Schlittenhund-Expedition im Jahr 1912 schon. Also ein riesiges Abenteuer in der Arktis, lebensgefährlich. Und also 40 Tage lang waren sie dort nur im Eis unterwegs und wussten nicht, ob sie es bis zur anderen Seite schaffen. Also viele sagen, dass irgendwie da das Abenteuergehen herkommt bei mir.
Und hat der Großvater das geschafft?
Ja, er hat es geschafft, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Und das.
Ja, stimmt, logisch.
Und er hat sogar ein Tagebuch darüber geschrieben. Später habe ich mich auch auf seine Spuren nochmal gemacht in Grönland und da auch Orte dann entdeckt, die er vor 100 Jahren dort besucht hat. Also das war auch eine ganz, ganz spezielle Reise.
Aber wenn ich es richtig weiß, sind Sie mit Ihrer Hightech-Ausrüstung in Grönland nicht so weit gekommen wie Opa mit dem schweren Schlitten?
Genau, das ist die Ironie der Geschichte. Also wir hatten wirklich das allerneueste Material und dann sind zwei von unseren Pulka-Schlitten aus einer speziellen Carbonfaser, ganz modernes Zeug, sind dann kaputt gegangen. Und wir konnten nicht ganz übers Eis, wir mussten umkehren und nach etwa 10 Tagen aufgeben. Das war sehr ärgerlich, aber im Nachhinein habe ich gedacht, ist es auch eine ganz interessante Ironie der Geschichte. Früher haben die diese Holzschlitten, haben die mit Hammer und Nagel irgendwie geflickt, wenn da was ein bisschen kaputt war. Und dann haben wir diese super Materialien und sind da hilflos bei der Reparatur.
Und irgendwo hat der Großvater von ganz ferne gekichert.
Genau, so stelle ich mir das auch vor.
Aber Grönland ist auch nicht unbedingt Couchsurfer-freundlich, oder?
Nee, absolut nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 60.000 Einwohner oder nicht, wahrscheinlich gibt es etwa 5 Gastgeber in der Hauptstadt Nuuk, aber mit Couchsurfing kommt man da nicht besonders weit.
Mhm. Sie haben dann, wenn man daran denkt, dass es ein fantasievoller, von China schreibender Junge ist und ein abenteuerlustiger junger Mann, der sich früh durch fremde Länder trudeln lässt, haben Sie sehr normal studiert? Haben Sie eigentlich je in Ihrem Leben so Innendienst gemacht mit Büro?
Ja, ich war lange bei Spiegel Online als Redakteur und habe dort fast 9 Jahre gearbeitet. Und das war viel, ein Großteil der Zeit war das so ein 9-to-5 oder 9-to-6-Job, 40-Stunden-Woche im Büro tatsächlich. Also das gab es auch.
Und wann kam der Moment, wo Sie sagten, ich flüchte, ich stelle mir, ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, diese Art Selbstständigkeit zu reisen, drüber Bücher zu schreiben, das kommt erstmal langsam in die Gänge, niemand weiß, ob man davon leben kann, also gab es so einen Erweckungsmoment, dass Sie sagten, so, weg mit dem Schreibtisch, weg mit dem Büro, ich mache das jetzt selber.
Ja, ich hatte halt lange das Gefühl, in dem Job selbst zu wenig zum Reisen zu kommen, obwohl ich im Reiseressort sogar gearbeitet habe. Also ständig hatte ich mit dem Thema zu tun, aber rauskommen selber war vielleicht 2 bis 3 Mal im Jahr möglich. Und darum gärte das in mir, dass ich einfach mehr unterwegs sein wollte, länger unterwegs sein wollte, längere Reportagen schreiben über diese Reisen. Und dann hatte ich eben dieses Buch Couchsurfing im Iran, was sehr gut lief. Und da dachte ich einfach so, jetzt oder nie, das ist der Moment. Jetzt kündige ich den Job und mache nur noch Bücher.
Stefan Ort, heute unser Gast. Wenn man so viel reist wie Sie in ferne Länder, dann ist die persönliche Klimabilanz wahrscheinlich auch keine Freude, oder?
Ja, das ist absolut ein Problem und das ist etwas, worüber ich auch immer mehr nachdenke. Also ich zahle manchmal an Atmosphäre so eine Ausgleichszahlung, aber natürlich habe ich doch recht viele Flüge so dabei. Ich hatte noch nie ein Auto in meinem Leben, immerhin. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Absolution, aber ja, das ist schon ein bisschen viel so.
Wenn man allerdings mal da ist als Couchsurfer, dann ist das ja eine sehr bodenständige Art zu reisen. Was denken Sie über die Zukunft dieser Art zu reisen? Ist Couchsurfing sowas wie Verreisen 4.0? Machen ja meistens junge Leute.
Ja, man muss schon sagen, die meisten, die es machen und anbieten, sind zwischen 20 und 35 etwa. Manche steigen dann später zu Airbnb um, wo man so ein bisschen mehr weiß oder mehr Sicherheit hat, was man so bekommt an Komfort auch, ist ein bisschen bequemer möglicherweise. Also es ist jetzt nicht gerade der totale Reisetrend und nicht das, was immer mehr Leute gerade machen. Aber ich finde immer noch, es ist ganz toll, so jenseits des kommerziellen Tourismus unterwegs zu sein. Dass man nicht eine Dienstleistung bekommt und dafür bezahlt und dann gewisse Erwartungen hat. Man ist jenseits dieses kapitalistischen Teils des Tourismus und die Leute treffen einen, weil sie neugierig sind und Zeit mit einem verbringen wollen, aber nicht, weil es irgendwie um Geld geht. Und das finde ich ganz toll daran.
Man weiß auch nie, was einen erwartet, nicht? Der eine ist der Rundum-Gastgeber und der nächste ist vielleicht ein bisschen schwerer aufzutauen. Also sie brauchen eine ganz große Flexibilität als professioneller Gast.
Das auf jeden Fall. Man kann eben man weiß schon ein bisschen vorher, wie die Couch möglicherweise aussieht. Das wird im Online-Profil dann dort schon gezeigt oder gesagt. Aber klar, wie das Erlebnis dann wirklich wird, das weiß man vorher nicht. Und das ist nicht immer Entspannung pur, logischerweise. Man muss sich sehr darauf einstellen, auf die Gastgeber. Manchmal muss man um 8 Uhr morgens halt jeden Tag aus dem Haus, weil der andere zur Arbeit will und sich dann selber beschäftigen. Also klar, das ist nicht so eine totale Freiheit dann.
Apropos, immer. Wie die Couch beschaffen ist. Man sieht sie auf Fotos unter Maus, Konterfeinächtigen oder auch auf einer deutlich zu kurzen Plüschcouch, die jedem K&K-Schloss alle Ehre gemacht hätte, aber wirklich schmerzhaft aussieht. Gibt es auch richtig merkwürdige Schlafstätten oder merkwürdige Schlafbegegnungen, wenn man da Gast ist?
Also gut, witzig war in China zum Beispiel, da hatte ich einen Gastgeber, der war 24, gerade hatte einen neuen Job als Autoverkäufer und hatte halt nur so eine winzige Wohnung, 15 Quadratmeter, ein Zimmer, und da musste ich dann ins gleiche Bett wie er, also habe ich da sehr auf die Seite gedrängelt quasi.
Aber der hatte das übers Internet angeboten und wussten Sie, dass Sie mit ihm in einem Bett schlafen vorher?
Tatsächlich nicht so genau, er war gerade frisch dahin umgezogen, eine Woche vorher erst, er war quasi noch mitten im Umzug und hatte einfach mal zugesagt und dann erst kapiert, oh, eigentlich passt das hier gar nicht so richtig. Also das war dann ja eher spontan.
Es war dann eher ein kurzer Aufenthalt.
Nee, ich war da schon auch 3 Tage dann insgesamt da und das war ein ganz toller Gastgeber, auch sehr interessanter Typ, weil er auch so ganz typisch chinesisch war irgendwie. Also er steckte in so einem Zwang drin von seinen Eltern, die wollten, dass er mehr Geld verdient. Eigentlich gelernter Programmierer, aber dann als Autoverkäufer da in diesen Laden gesteckt, in einen Anzug gesteckt, hat aber gar keine Lust darauf, findet Autos doof, redet nicht gern mit Menschen, hat er mir gesagt, und ist dann halt in diesem Job da drin. Also es war hochinteressant, so seine Welt da kennenzulernen. Oft sind eben die abgelegensten Gastgeber oder die wo es etwas unkonventionell wird, dann zum späteren Schreiben die interessantesten.
Sind eigentlich Gegenbesuche geplant bei solchen Couchsurfing-Gelegenheiten?
Also das ist der Idealfall, wenn es wirklich dazu kommt. Das hatte ich schon ein paar Mal und das ist ganz besonders spannend, weil man ja erst die Leute in ihrer eigenen Welt erlebt und dann es ein völlig anderes Erlebnis ist, die gleiche Person in seiner Welt zu sehen und wirklich, wie sich die Konstellation da ändert. Also letztens habe ich einen Iraner zum Beispiel getroffen in Hamburg, der war bei sich zu Hause im Iran, Mittelstand, hatte da ein ganz gutes Leben und einen tollen Freundeskreis und alles total integriert sozusagen. Und dann kommt er nach Hamburg, ist jetzt Asylbewerber und ist am niedrigsten Stand der Gesellschaft, am niedrigsten Punkt der Gesellschaft sozusagen. Und das dann zu erleben, wie das auch, was das mit dem Selbstbewusstsein auch macht, das war schon heftig.
Dann haben Zeitungsartikel plötzlich einen lebenden Menschen, den man selber kennt und nicht nur den normalen Hintergrund, den man so hat, wenn man liest. Und ich habe mich spontan bei einem so viel Reisenden wie Ihnen gefragt, Herr Ort, die waren in über 70 Ländern, ob sie überhaupt eine eigene Wohnung haben. Aber das dann offenbar doch.
Ja, die habe ich noch in Hamburg. Die ist allerdings oft untervermietet. Das ist auch eine Zweier-WG, also deswegen ist hier immer jemand da. Aber oft habe ich dann mein Zimmer auch untervermietet, wenn ich unterwegs bin.
Mhm. Was schätzt denn ein kurzfristig zu Hause lebender Berufscouchsurfer wie Sie eigentlich hierzulande?
Oh, immer mehr tatsächlich. Also das ist echt verrückt. Gerade jetzt nach der China-Reise habe ich doch wieder einige Dinge zu schätzen gelernt, die wir sehr als alltäglich wahrnehmen oder die wir hier auch kritisieren. Aber wir kritisieren ja viel auf sehr hohem Niveau. Also das ganze Sozialsystem, Krankenversicherung, wie gut doch vieles funktioniert, wie man abgesichert ist, wenn man arbeitslos wird. Da sind einige Dinge doch, die hier extrem gut funktionieren, dass man frei seine Meinung äußern kann, dass man Freunde haben kann, die Angela Merkel total hassen und beschimpfen, und es gibt keinen Ärger dafür, keinen ernsthaften. Diese Freiheit ist schon eine tolle Errungenschaft, und das vergisst man manchmal, wenn man seit Jahrzehnten in dieser Freiheit lebt.
Und soziale Absicherung gibt es in einem Land wie China letztlich nur durch die Familie, nicht? Denn das ist so grundkapitalistisch in seinem kommunistischen Aufbau der Zeit, dass ich gehört habe, die Chinesen würden unser Sozialsystem bestaunen, die sie getroffen haben.
Ja, teilweise.
Was haben Sie da erlebt?
Also ist teilweise so eine eine Mischung aus Verachtung und Neid tatsächlich. Also die sagen, mehrere Leute haben mir gesagt, dass sie das absurd finden, dass wir einen Staat haben, der einem eine Belohnung dafür gibt, dass man faul ist.
So verstehen die das.
So verstehen die das. Und das fand ich als Außensicht mal hochinteressant. Sie sagen, warum investiert man diese 10-15% des Bruttoinlandsproduktes oder wie viel es auch immer ist, warum investiert man das nicht in Forschung und Entwicklung und motiviert die Leute stattdessen mehr, dass sie richtig schuften müssen? Das konnten die dann nicht verstehen. Andererseits träumen sie natürlich davon. Also wenn sie Probleme bekommen bei der Arbeit, keinen Job mehr haben, oder wenn jemand in der Familie schwer krank wird und man dafür wahnsinnige Krankenhauskosten zahlen muss, dann haben sie wirklich ernsthafte Probleme. Und diese Probleme kennen wir gar nicht mehr so, weil wir so gut abgesichert sind.
Stefan Orth war in über 70 Ländern unterwegs, zum Teil privat, zum Teil beruflich. Herr Orth, welches Land fehlt denn noch? Wo würden Sie gerne mal Couchsurfen und drüber schreiben?
Oh, da gibt es noch eine ganze Menge. Also zwei ganze Kontinente fehlen noch couchsurfend, Afrika und Südamerika. Da habe ich das noch nicht gemacht. Und also da gibt es dann noch einige Länder, die übrig sind, auf jeden Fall.
Oder Länder, in die man schwer reinkommt, also Nordkorea oder so, das wäre doch spannend.
Nordkorea fände ich super spannend. Allerdings ist da Couchsurfing bislang absolut unmöglich. Man kann nur in Gruppen reisen mit Aufpasser dabei. Also man kommt einfach nicht in die Privatwohnung. Sobald das möglich ist, packe ich sofort meinen Rucksack.
In China waren Sie in vielen Privatwohnungen und wir haben angefangen mit dem armen Hund, den es getroffen hat, der im Kochtopf landete, Ihnen zu Ehren. Sie haben uns aber noch nicht erzählt, wie das Vieh geschmeckt hat.
Ja, das ist so eine Mischung aus Rind und Schwein, ein bisschen deftiger, vielleicht auch so Richtung Wild. Also nicht besonders toll, aber wenn man es nicht wüsste, ja, dann ist es halt einfach auch nur eine weitere Fleischsorte.
Also wenn man außer Geflügel alle Geschmäcker, die es gibt, hineinphilosophiert, dann hat Ihnen dieser Hund nicht so wirklich gut getan.
Genau, es ist so, ja.
Der Journalist und Buchautor Stefan Orth hat uns heute von seinem Leben auf fremden Couchen erzählt. Herzlich danke dafür und ich wünsche Ihnen immer eine Schlafstadt, die lang genug ist für einen 1,90-Mann, der Sie sind.
Vielen Dank.
Herzlich Dank und alles Gute und immer eine sichere Route wünsche ich Ihnen.